Hallo Welt! Das Thema der Woche: Star Wars. Keine neue Hoffnung? Die Tragik ist offensichtlich. In 5 Jahren ist es DICE und EA gerade einmal gelungen, 2 Star Wars Spiele zu veröffentlichen, die nicht nur Neuauflagen bereits etablierter Titel sind, sondern auch anhaltende Kontroversen auslösten. Verzweifelt lassen wir also unseren Blick über die lange Geschichte der Star Wars Spiele schweifen und diskutieren, wie es weitergehen kann. Außerdem geht es um Sexismus im E-Sport und das nostalgische Potenzial digitaler Spiele. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs Podcast Episode 126 mit
Tobias Klöß
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag und somit der Pixeldiskurs-Podcast live und in Farbe für euch da. Diesmal vor dem Hintergrund von reichlich interessanten Spieleerscheinungen, über die wir alle nur ganz am Rande überhaupt sprechen können. Eine Sache, ich würde gerne 2 Spiele, Tobi, dir gegenüber auch erwähnen und zur Sprache bringen, die mir persönlich wichtig erscheinen. Das eine ist Kingdom Hearts 3. Ist bisweilen erschienen. Ist das etwas, was dich interessiert?
Prinzipiell schon. Aktuell weniger.
Wie kommt es zu dieser disparaten Perspektive?
Ist aktuell kein Spiel, was ich spielen kann, würde mich aber durchaus reizen, wobei ich tatsächlich noch Kingdom Hearts 2.5 dürfte es gewesen sein, zu Hause rumliegen habe und es bis jetzt tatsächlich auf meinem Pile of Shame liegen geblieben ist.
Also diese Collection hast du parat sozusagen?
Ja, genau, also Kingdom Hearts ist durchaus was ich mir irgendwann mal gekauft habe, weil ich mir dachte, hey, das ist ein Teil Spielkultur, das musst du mal gespielt haben. Kingdom Hearts 3 habe ich jetzt leider bisher noch nicht so verfolgt, das ist was auf meine Liste kommt.
Da fehlt dir ja noch, dir fehlt ja dann noch die 1.5, der 1.5 Remix und der Remix 2.8, ne, glaube ich.
Ja, das ist immer das Problem bei solchen Titeln, also dir geht das ja wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich bei der Metal Gear Reihe, man ist dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt auch so ein bisschen überfordert von dem Einstieg, deswegen habe ich mir irgendwann halt diese 2.5 Version mal gekauft, aber ich weiß nicht, ob ich damit dann irgendwie alles richtig gemacht habe, aber selbst dazu bin ich noch nicht gekommen. Vielleicht mache ich das mal parallel, um dann zumindest so halb mitreden zu können.
Ich habe ein bisschen was an Vorschau-Material gesehen, habe das aber auch meine Eindrücke von der Gamescom mitgebracht, wir hatten ja in unserem Gamescom-Diskurs darüber gesprochen. Ich würde liebend gerne Kingdom Hearts 3 spielen, bin aber in Persona 5 einfach noch zu versunken, deshalb mache ich das gegenwärtig nicht. Und ich glaube, ich mache das dann einfach so, ich glaube, ich schaue mir dann so ein Zusammenfassungsvideo der Story an. Auch lustig, Jim Sterling hat irgendwie so auf Kingdom Hearts auch rumgehackt und in einer seiner Jimquisitions und hat in dem Zuge so ein bisschen satirisch die Story von oder den Plot von Kingdom Hearts zusammengefasst. Äußerst irritierende Angelegenheit. Wohin, bitte? Wolltest du noch was sagen dazu?
Ich finde Kingdom Hearts insofern reizend, ansprechend, weil als ich das damals auch in der Hand hatte, das ist für mich einer der wenigen Titel, die so ein bisschen an das rankommen, wenn ich einen Nintendo-Titel sehe. Also im Sinne von, wenn ich wirklich mal was Unschuldiges, also ein Comfort-Game, um an unsere letzte Folge anzuschließen, spielen möchte, dann ist vielleicht Kingdom Hearts genau das Richtige. Ich glaube, ich pack nachher, obwohl ich muss noch Bioshock Infinite fertig spielen.
Das ist kein Comfort-Game.
Das ist kein Comfort-Game, aber eigentlich wäre das vielleicht ein ziemlich tolles Spiel, um das zum Beispiel auch einfach nach dem Cast noch eine Runde zu spielen. Aber deswegen finde ich das gerade reizend, weil es so für mich zumindest einen der wenigen Titel auf der PlayStation ist, der an sowas wie Super Mario und Co. halt rankommt, weil es einfach für mich sehr unschuldig, fröhlich wirkt.
Ich weiß nicht, ob ich da zustimmen würde. Ich glaube, da gibt es noch sehr viele andere, die da vielleicht aus deinem Sichtfeld verschwinden. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Kingdom Hearts 3 natürlich maßgeblich von der Disney-Lizenz auch getragen wird. Was tatsächlich, also was für mich etwas irritierend ist, ist, dass Kingdom Hearts, und da würde ich Jim Sterling auch zustimmen,
also trotz der Tatsache, dass sie eben eine Disney-Lizenz haben, dass sie ein solides Gameplay haben und eigentlich alles im Grunde sehr, sehr gut funktioniert und es auch wahnsinnig schön ist, einfach, dass dann sozusagen eine Story dem untergelegt wird, die so extrem kompliziert und verwurstet ist, dass es also kaum möglich ist, irgendwie richtig zu folgen. Also du kannst natürlich, das ist dann so, du kannst natürlich diesen einzelnen Welten und sowas, kannst du gewiss folgen, zumindest aus den Rezensionen, die ich bislang gelesen habe, aber es ist schon auch gut, um irgendwie zentrale Aspekte von Kingdom Hearts 3 zu verstehen, wenn man die ganze Hintergrundgeschichte kennt. Und dafür muss man ja irgendwie nur mal so alle Herr-der-Ringe-Romane lesen und das Silmarillion und all solche Sachen, ja, umfangstechnisch, ja.
Ach so, okay, weil du hast mich gerade verwirrt. Was hat jetzt das eine mit dem anderen
zu tun? Das ist ein Riesen-Epos, der da irgendwie zugrunde liegt. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung ist, das so zu machen. Ich verstehe irgendwie, klar, da will man irgendwas noch, da will noch ein bisschen was drunter stopfen, damit es jetzt nicht nur Disney-Welten aneinandergereiht sind. Das macht ja auch alles Sinn. Aber die Art und Weise erscheint mir einfach nicht, ich höre von vielen Leuten, dass es wahnsinnig schlechtes Writing hat.
Ja, beziehungsweise also mein Anspruch wäre halt durchaus, aber auch wenn ich dann eines Tages mal Kingdom Hearts 3 auf der PlayStation 4 spiele, dass ich nicht dazu gezwungen bin, erstmal dann nochmal weiterhin auf der PlayStation 3 das zu spielen. Also dass ich dann da auch einsteigen kann, weil sonst würde man ja erwarten, dass Leute über Konsolengenerationen hinweg das quasi so ein bisschen aufholen.
Ja, was ist mit Leuten, die gerade weiß ich nicht, 12 sind. Ja, du musst erst nochmal ein 3DS rausholen, das ist, glaube ich, klar. Aber ich will auch noch auf ein anderes Spiel zu sprechen kommen, was in der vergangenen Woche doch mich sehr überrascht hat. Ich muss sagen, ich habe es selbst noch nicht gespielt, nur installiert. Ja? Es handelt sich hierbei um Apex Legends. Apex Legends, hast du davon schon was gehört? Nee, ne?
Weiß ich nicht, sollte ich?
Nee, also es würde mich überraschen. Wenn du was von gehört hättest.
Bei Kingdom Hearts verstehe ich ja noch, dass es quasi aktuell so wie Red Dead Redemption 2. Nein, aber im Sinne von, ist es ein aktuelles Spiel, von dem ich, wenn ich mich in einen Podcast setze, zumindest schon mal gehört haben sollte. Aber wie heißt das?
Apex Legends. Und das ist so ein Ding. Das ist eine wahnsinnig interessante Geschichte eigentlich insofern, als dass es ist ein Titel von Respawn Entertainment. Ja. Respawn Entertainment, Entwickler von den Titanfall-Spielen. Natürlich, wir erinnern uns, zusammengesetzt aus maßgeblichem Personal, was zuvor bei Infinity Ward tätig war und also mit an der Call of Duty-Reihe gearbeitet hat, beziehungsweise sie auch mit begründet hat.
Und lass mich raten, das ist jetzt laut nicht gegoogelt, der neue Fortnite-Konkurrent.
Ja, könnte man sagen. Also es ist ein Battle-Royale-Spiel. Das Besondere daran ist, was denn?
Ach, nix.
Hast du was gegen Battle-Royale-Spiele?
Ach, ich schließe mich dann so ein bisschen auf ein Bier an.
Was haben die gesagt zu Battle-Royale?
Ach, die fanden Fortnite auch so ein bisschen anstrengend um Battle-Royale.
Echt? Battle-Royale grundsätzlich? Finde ich eigentlich gar nicht. Also das anstrengend, ja. Counter-Strike ist auch anstrengend.
Weiß ich nicht, so habe ich sie zumindest verstanden. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie meiner Abneigung gegenüber Fortnite und Co. durchaus. Aber wie gesagt, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, bevor ich mich jetzt irgendwie in Teufels Küche bringe, aber.
Nee, also eine Abneigung gegenüber den generellen, also auch dem Prinzip des Battle Royals habe ich eigentlich nicht. Fortnite habe ich auch einige Stunden gespielt, nicht allzu exzessiv, aber doch. Und jetzt ist aber diese Sache bei Apex Legends, das ist also, man könnte eigentlich sagen, doch eine recht große Produktion eigentlich. Ne? Das ist ein großes, renommiertes Studio. Titanfall 2 war ja zuletzt auch doch ein durchaus aufmerksamkeitserregender Titel, wenngleich nicht unbedingt ein totaler Verkaufserfolg wahrscheinlich. Auch gepublished von EA. Aber es wurde angekündigt und ist am selben Tag noch veröffentlicht worden.
Auf
Windows, Xbox One und auf der PS4. Free to play. Microtransactions gibt es tatsächlich ausschließlich für kosmetische Angelegenheiten und für zwei Helden, die also erwerbbar sind. Denn es ist also so, im Grunde ist es ein klassisches Battle-Royale-Prinzip. Ich glaube, es sind irgendwie paar 60 Spiele. Es sind, glaube ich, keine 100, die auf einer Insel, über einer Insel abspringen. Es gibt auch nur eine Map und einen Spielmodus. Das Prinzip ist ein klassisches, wie man es auch bei Fortnite und bei PUBG finden würde. Es ist allerdings so, dass immer in Dreierteams gespielt wird. Also alleine, diese Alleingänge, wie sie bei PUBG und bei Fortnite auch möglich sind, gibt es hier nicht. Sondern es gibt tatsächlich ausschließlich Alleingänge. Und es wird so ein bisschen aufgewogen damit, dass es unterschiedliche Helden gibt. mit verschiedenen Fähigkeiten. Ein bisschen angelehnt an Overwatch. Ja? Mhm. Und während, also ich ein bisschen auch Kritik durchaus gehört habe darüber, dass es also sehr repetitiv sein kann, dass auch das Heldendesign keines ist, was jetzt super ansprechend oder innovativ ist, sondern es ist eigentlich eher so unter diesem Banner von ist halt für jeden was dabei, so ein bisschen ist alles sehr, sehr zugänglich, scheint es doch sehr viel Lob dafür zu bekommen, dass es eine eigentlich minimalistische Battle Royale-Version fährt, die aber sehr poliert ist, ne? Was man daran merkt, dass eben auch ein großes Studio daran gearbeitet hat. Der ganze Climbing- oder Parkour-Kram aus Titanfall ist weg. Das ist entfallen zugunsten des Spielprinzips. Und es hat wohl einige nette Ideen und macht sich sehr gut. Es hat jetzt schon einen erfolgreicheren Start gehabt als Fortnite. Also nur um das sozusagen auch in Größenverhältnissen so ein bisschen in die Perspektive zu bringen. Es ist, wie gesagt, so ein Stealth-Release. Kein vorheriges Marketing, es wurde komplett geheim gehalten und dann wurde gesagt, hey, übrigens, hier ist unser neues Spiel, bam, raus, free to play. Das finde ich eine wahnsinnig interessante Entwicklung.
Ist aber ja auch da eigentlich relativ schlau, weil was passiert wäre, wenn sie es vorher groß angekündigt hätten und eine Beta gab es dann auch nicht.
Ich glaube nicht, ich glaube, die haben es nur intern getestet.
Genau, keine, die jetzt irgendwie aufgefallen wäre, weil ich glaube, das wäre dann sehr lange so gewesen, dass gefragt wurde, hält es mit Fortnite mit? Ist es das nächste Fortnite? Was macht Fortnite besser? Also das, was jetzt auch passiert, mit der Frage quasi, ist das der neue Fortnite-Killer? Und dass es verglichen wird zum Beispiel von dir vom Start her, aber dass das Spiel halt schon draußen ist. Also es wird quasi nicht diese massive Erwartung, und die dann nicht eingehalten werden kann, im Sinne von, es muss besser sein, wird damit halt einfach so ein bisschen ausgeklammert.
Ja, und es gibt direkt die Möglichkeit zu sagen, hier, das erregt ja auch Aufmerksamkeit, es bedarf dann in dem Falle vielleicht auch gar keines Marketings, wie diese Aktion ja durchaus zeigt. Ne? Einfach, also wenn der Titel Free-to-Play ist, ist er in dem Moment sowieso für alle verfügbar und es bedurfte nicht Trailer und dann nochmal eine Public Beta und dann irgendwelchen Vorbestellungen, macht ja sowieso keinen Sinn bei Free-to-Play, sondern es hat eigentlich so sehr gut funktioniert. Und es ist schön, ich finde es interessant, ich habe es persönlich jetzt noch nicht gespielt, wie gesagt, ich habe es installiert, aber ich bin ja noch Hals über Kopf in Persona versunken und deshalb werde ich, wenn ich mit Persona durch bin, so ein bisschen mir Apex Legends anschauen.
Ich kann ja den Reiz auch daran durchaus verstehen und wir haben ja auch schon mal über die Philosophie von Battle Royale längerfristig gesprochen. Auch hier haben wir ja eine Folge, auf die wir dann in den Shownotes verweisen. Sind jetzt schon zwei sogar, letzte und die andere. Dementsprechend würde ich es auch schon fast dabei belassen. Ich glaube, der Reiz daran, also noch einen kurzen Gedanken, den ich glaube ich beim letzten Mal nicht hatte, zu ergänzen, ist tatsächlich, und dementsprechend gar keine Kritik an Leuten, die das spielen, nur für mich ist es einfach irgendwie nicht so attraktiv, einfach aus subjektiver Perspektive, dass diese Spiele halt schon einen relativ schnellen Einstieg bieten. Man kann es mit anderen Leuten zusammenspielen, also auch mit Freunden. Das ist, glaube ich, alles, was ziemlich geeignet ist dafür, dass man eine Stunde nach Feierabend zu spielen und dann halt auch wieder das zur Seite zu legen, anstelle eines Titels, der narrativ getrieben ist, wo man längerfristig dranbleiben muss. Also ich merke das ja zum Beispiel bei mir, wenn ich nicht zum Spielen komme, dass dann solche Spiele wie Bioshock, da muss man immer überlegen, wo war ich jetzt gerade eigentlich? Und dann spielst du auch nur eine Zeit lang auch nur irgendwelche Scharmützel, wo ich dann auch theoretisch direkt auf Fortnite spielen könnte, was ich halt nur nicht tue.
Ja, also ich würde sagen, es ist so ein bisschen schwierig. Ich mag das immer überhaupt nicht, wenn ich so nach längerer Zeit wieder in ein Spiel zurückkomme. Es gibt ganz wenige Titel, bei denen das gut geht. Und ich glaube, dass auch bei solchen Titeln wie hier eben Apex Legends, Fortnite, PUBG und so weiter, bei Multiplayer-Titeln, ich glaube, da ist es auch nicht so einfach. Weil du hast ja tatsächlich die Situation, dass du keine wirkliche Progression hast. Es ist ja immer wieder emergent. Jede einzelne Schlacht sozusagen, jedes einzelne Match. Und es hängt halt davon ab, dass du natürlich ein gewisses Skill-Level erreichen musst. Und ich glaube, wenn man das dann nur so casual immer mal wieder macht, könnte man eventuell in die Frustration geraten, immer wieder in diesen, also nie wirklich das Gefühl zu haben, besser zu werden. Und deshalb ist das sowas, das ist sowas, was ich, wenn ich jetzt ein größeres Projekt hätte, irgendwie sagen, ich spiele jetzt wirklich bei Persona 5 oder irgendwas anderes, oder ich habe gerade mal nichts, was ich regulär spiele, dann tatsächlich immer mal abends irgendwie so ein paar Runden, idealerweise natürlich auch mit Freunden zusammen. Aber ich habe noch eine Rezension für die Spielewoche dabei. tatsächlich. Ein Titel, den ich durchgespielt habe, könnte man sagen, insofern man das so sagen kann, und den ich gerne empfehlen möchte. Es handelt sich dabei um einen Titel für mobile Plattformen. Das Spiel heißt Altos Odyssey. Ist von Snowman 2018 erschienen.
Das kenne ich doch irgendwo, ja.
Ist relativ bekannt, glaube ich. Magst du das, das Sandsurfen in Journey?
Mögen ist ein das Gegenteil eines Euphemismus.
Ja, es ist sozusagen, wenn du dich an dieses Gefühl erinnerst.
Das war großartig. Also das ist für mich der Inbegriff von Journey, das Sandsurfen.
Wenn du in Journey so eine Düne runtergleitest, ja, das ist im Grunde die Essenz. Also Altos Odyssey nimmt das und macht nichts anderes als das. Also es ist sozusagen, du kannst es dir vorstellen, es ist 2D und es geht immer bergab. Es ist sehr farbenreich gestaltet, hauptsächlich in orangenen und leichten Blau-Violett-Tönen gehalten. Beeindruckend schön. Auch das Wetter ändert sich dynamisch, was ich durchaus reizvoll finde. Und diese Dynamik, auch gut, bleibt immer am Laufen. Also wenn du, sagen wir, du machst dann so ein, ne, ist ja wie so ein Skispringen-Ding am Anfang fast. Ne? Du slidest dann da so diesen Berg runter und dann irgendwann crashst du natürlich. Bei einem Crash musst du sofort von vorne anfangen. Und das Wetter aber bleibt in seiner Dynamik bestehen, sodass du nicht ständig die gleichen Sequenzen quasi spielst, sondern sich die Farbkodierung immer weiter ändert. Es ist sehr minimalistisch gehalten, wie es für auch ein mobiles Spiel dieser Art sich anbietet. Es gibt nur eine einzige Eingabemöglichkeit. Wenn du deinen Finger auf den Screen drückst, dann springt deine Figur sozusagen. Und wenn du gedrückt hältst, dann machst du einen Backflip. Oder wenn du vor einer Wand irgendwie gedrückt hältst, dann machst du so einen Wall-Grind, könnte man sagen, oder Wall-Ride. Die Levels sind zufallsgeneriert, was sehr, also überraschend gut teilweise funktioniert. Dafür, dass sie eben nicht irgendwie von Hand zusammengebastelt sind, sondern sie haben scheinbar da einen guten Algorithmus gefunden, der so ein zufallsgeneriertes Level zusammenbauen kann. Es ist ein sehr treibendes Geschwindigkeitsgefühl und es ist sehr meditativ gehalten. Ne? Es gibt so einen fließenden Score, der auch wahnsinnig stark von Journey inspiriert ist. Das Ziel dabei ist es, Aufgaben zu erledigen. Es gibt so unterschiedliche Aufgaben, die man dann erledigt. Man schaltet dann mehr Kram frei, sammelt so ein paar Punkte und kann sich dann so ein bisschen Upgrades kaufen. Es gibt auch einen Zen-Modus, in dem es gar keine Punkte und keine Aufgaben gibt, sondern der wirklich nur zur Entspannung da ist. Da, Altos Odyssey.
Was kostet der Spaß?
5,50 €. Es ist,
das ist ganz schön viel.
Ich wollte gerade das Gegenteil sagen. Ich finde es eigentlich relativ wenig.
Für so ein minimalistisches Spiel?
Also na, aber ein minimalistisches Spiel ist ja kein Minispiel.
Ach so.
Also, okay. Es ist schon, also es gibt halt, es gibt keine Erzählung und sowas in dem Sinne. Also ich habe persönlich damit jetzt schon recht viele unterhaltsame Stunden verbracht. Schon sowas für zwischendurch mal, würde ich sagen. Nichts, wo man jetzt sagt, ich setze mich jetzt hin und spiele einen Abend Altos Odyssey. Aber es sind ja auch nur 5,50 €.
Ja, theoretisch hast du recht. Und also ich müsste es wahrscheinlich einfach gespielt haben, um es einzuschätzen, ob es sich das dann lohnt, 5,50 € dafür auszugeben.
Muss jeder selber wissen.
Aber ist jetzt auch nicht viel mehr als ein Döner.
Eben, das muss man sich vor Augen führen. Ne? Also das ist weniger als eine Schachtel Zigaretten. Und dafür finde ich eigentlich, ist es doch echt eine schöne Erfahrung. Es gibt einen ersten Teil, muss man sagen. Altos Odyssey ist der zweite Teil. Der erste Teil ist Altos Adventure. Allerdings hat sich im Vergleich zum ersten Teil nicht sonderlich viel verändert. Die Änderungen sind eher im Detail. Insofern lohnt es sich nicht, dann irgendwie zu sagen, ich spiele erst den ersten Teil. Ja. Und ich kann auch sagen, liebe Leute da draußen, wenn ihr darüber nachdenkt, euch Altos Odyssey jetzt anzuschauen, auf dem iPhone, ich habe ein iPhone 7, ist es erfahrungsgemäß, ist der Screen etwas klein. Deshalb würde ich tatsächlich in dem Fall eher zum iPad raten. Also wenn ich nur ein iPhone hätte, dann würde ich sagen, hätte ich es mir wahrscheinlich auch nicht unbedingt angeschaut oder hätte es mir nicht unbedingt gekauft. Auf dem iPad erscheint es mir eher angemessen.
Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich habe mal kurz Google bemüht.
Ja, habe ich ja gesagt, das ist schön. Es ist
zum zweiten Mal, also da scheint schon was dahinter zu stecken.
Auf jeden Fall, ja klar. Also es ästhetisch sehr stark an Journey angelehnt. Wie diese, erinnerst du dich daran, in Journey gibt es doch so eine Sequenz, wo man auch so einen Gang durchslidet und die Kamera für einen Moment so in so eine 2D-Ansicht geht.
Genau, es sieht so ein bisschen ähnlich aus wie Journey in 2D. Oh, das wäre schön. Journey.
Ja, das habe ich doch gesagt.
Nein, aber auch quasi ein, wobei, ich weiß nicht.
Nein.
Nee, ich glaube
also,
nicht.
Das ist
nee,
das,
Journey in 2D,
also da bist du mit Altus Odyssey kommt am nächsten an dieses Gefühl ran und macht es halt eben auch sehr gut. Ich kann auch sagen, dass Snowman, das Studio, gegenwärtig an einem Skate-Spiel arbeitet für mobile Plattformen mit dem Titel Skate City. Weitere Infos dazu gibt es in einem Interview mit Polygon, welches wir auch gerne in die Shownotes packen, damit ihr euch das anschauen könnt. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, ich hatte eigentlich auch ein bisschen Hoffnung auf Olli Olli und Olli Olli 2 habe ich mir auch angeschaut. Waren interessante Titel, aber das hat mich nicht so gefesselt, wie Altus Odyssey es getan hat. Deshalb bin ich mal sehr gespannt, was sie mit Skate City anfangen, da ich ja doch jemand bin, der auch Skateboard-Spiele durchaus mag.
Ich habe mich gerade gefragt, woher eigentlich immer diese Odyssey-Titel herkommen. Also ich glaube, der erste Titel, der mir bewusst in den Kopf gekommen ist damals oder bewusst geworden ist, ist Odds Odyssey. Dieses Wesen aus dem
Apes
Odyssey.
Oddworld, Apes Odyssey.
Ja, genau, Oddworld, genau.
Apes Odyssey, ja.
Daran musste ich gerade denken.
Ich musste an Homer denken. Und ich würde sagen, wir werfen mal, gehen eine Kategorie weiter in dieser hiesigen Sendung, beschäftigen uns mit den Themen der vergangenen Woche. In der Pixel-Diskurs-Presseschau. Liebe Leute da draußen, wir lesen jede Woche für euch das Internet und bringen sämtliche Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Stimmt eigentlich gar nicht. Eigentlich bringen wir eine Selektion der Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Denn ich zumindest habe immer irgendwie 5, 6 Geschichten eigentlich und sortiere dann vor der Folge nochmal aus. Ihr findet jedenfalls alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de.
Was ihr auch gerne immer machen könnt, was wir bis jetzt noch gar nicht angeboten haben, aber falls ihr einen Artikel findet, den ihr auch interessant findet und sagt, hey Leute, sprecht doch mal darüber und teilt uns doch mal eure Meinung mit, dann können wir das natürlich auch tun. Also in diese Richtung funktioniert natürlich unsere Pixeldiskurs-Community auch. Oder wenn ihr dann gleich im Anschluss an unsere Besprechungen der einzelnen Artikel einen Kommentar da lassen würdet, würden wir uns auch sehr freuen, weil dann wissen wir nämlich auch, ob das für euch zum Beispiel auch ein relevantes Thema war oder ob ihr sagt, naja, da ist jetzt hier irgendwie das Lokalblättchen mit seinem Kaninchenzüchterverein interessanter gewesen. Also gerne immer Rückmeldungen, Anregungen und so weiter und Lob und Kritik gerne immer auch zur Presseschau.
Vielleicht können wir auch das so machen, dass wenn ihr, liebe Leute, da draußen einen Artikel habt, bei dem ihr meint, dass wir ihn besprechen sollten in der jeweiligen Woche, dann könnt ihr den einfach tweeten an @pixeldiskurs oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de und dann schauen wir mal, ob wir den Artikel mit aufnehmen, beziehungsweise es hängt dann davon ab, welche anderen Geschichten uns sonst noch so aufgefallen sind. Nummer 1. E-Sport und Sexismus. Zitat, Frauen haben den Männern ihr cooles Gamer-Dasein kaputt gemacht. Zitat Ende. Von Eva Wolf-Angel, spektrum.de. Der Stein des Anstoßes zu diesem Artikel ist ein Forschungsprojekt an der Deutschen Sporthochschule Köln. Unter der Leitung von Ingo Frohböse, er ist Leiter des Instituts für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation. Ingo Frohböse untersucht, könnte man kurz sagen, Bewegungsmuster von E-Sportlern. Ihn interessiert vor allem, Zitat, was einen Rookie von einem Profi unterscheidet, Zitat Ende. Also welche athletischen Fähigkeiten erforderlich sind und wie sie trainiert werden. Das Problem besteht darin, seine Teams bestehen ausschließlich aus männlichen Personen bzw. Probanden, wenn man es so sagen möchte. Eine mögliche oder einige mögliche Erklärungsansätze, die im Artikel stehen, sind folgende. Frauen bekommen grundsätzlich weniger Unterstützung, wenn es um kompetitives Spielen geht. E-Sport ist kulturell eine Männerdomäne und als solche ist die Einstiegshürde für Frauen ungleich höher. Es gibt auch kaum wirkliche Förderprogramme für Frauen. Dafür aber solche Dinge wie also Mobbing und auch hinreichende Vorfälle von Sexismus, über die wir auch hin und wieder berichtet haben. Von da aus macht der Artikel einen Schlenker hin zu Sabine Hahns Publikation Gender und Gaming. Es ist ihre Dissertation gewesen, die ich tatsächlich auch rezensiert habe in der Zeitschrift Medienwissenschaft Rezensionen, gibt es auch online verfügbar, Link in den Shownotes.
Genau, und wir hatten sie ja auch, glaube ich, im Podcast auch schon mal ausführlicher besprochen.
Wir hatten im Podcast schon mal darüber gesprochen, über das Buch, ja. Die Kurzfassung ist sozusagen, dass Sabine Hahn einen Zusammenhang beschreibt zwischen sexistischer Exklusion und wie diesem Zusammenhang entgegengewirkt werden kann. Das funktioniert bei ihr ungefähr so. Sie beschreibt sozusagen, dass also, wenn mehr Frauen in die Branche kämen, dann führte das dazu, dass eine Diversifikation der Geschlechterrepräsentation in den Spielen selbst, also in den Repräsentationen stattfinden würde. Das würde wiederum die Spiele attraktiver für ein weibliches Publikum machen und dieses weibliche Publikum dann eher auch interessiert und motiviert sein, in der Branche aktiv zu werden. Sabine Hahn beschreibt das als also diese Dynamik als Virtuous Cycle. Es liegen dabei, das kann man sagen, das ist bei Sabine Hahn so teilweise reflektiert in dem Artikel, aber auch mitunter auch sexistische Annahmen selbst zugrunde oder ich würde mal sagen zumindest problematische Annahmen, etwa so welche, Zitat, Frauen spielen eher kooperativ, Männer eher kompetitiv. Frauen legen Wert auf Ästhetik, Männer auf die Rangliste, Zitat Ende. Das ist natürlich eine drastische Simplifikation der eigentlichen Angelegenheit. Die Pointe allerdings wird im Artikel deutlich, trotz der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Personen, die regelmäßig digitale Spiele spielen, weiblich ist, erscheint die Diskriminierung von Frauen nach wie vor als Problem. Die Spielkultur allgemein öffnet sich langsam. In dem Artikel hieß es, dass also ca. 25% der Beschäftigten in der deutschen Spieleindustrie weiblich sind. Möchte ich aber auch dazu sagen, nicht erwähnt wurde dabei in dem Artikel, wie sich diese 25% auf die einzelnen Beschäftigungsbereiche innerhalb der Spieleindustrie tatsächlich verteilen. Die E-Sports-Szene allerdings erscheint nach wie vor sich deutlich schwerer zu tun, deutlich mühseliger zu sein in ihrer Öffnung gegenüber Frauen. Das ist sozusagen die Pointe des Artikels. Sollen wir es dabei erstmal so belassen?
Ich hatte zwei Gedanken dabei, die ich jetzt gerade auch nochmal kurz sortieren musste, deswegen die kurze Pause.
Lieben gern, sortiere ruhig.
Mein erster Gedanke war, nee, den habe ich gerade verloren.
Fang mit dem zweiten an.
Genau, mit dem zweiten fängt man besser an. War tatsächlich auch die Wahrnehmung von weiblichen E-Sportlern. Ich kann mich, also tatsächlich aus meiner subjektiven Perspektive, jetzt auch nicht dran erinnern, wenn ich mal bei solchen Events wie Gamescom oder ähnlichem war. Ich verfolge jetzt auch die E-Sports Ligen quasi nicht so stark. Also ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Aber zumindest wenn ich E-Sportler gesehen habe, dann waren das immer irgendwelche Männer.
Ja, ich kann es tatsächlich aus anekdotischer Evidenz überhaupt nicht beurteilen, weil ich das nicht verfolge und auch nie irgendwelche solche Ligen oder Streams geschaut habe. Es gibt gewiss, also auch Frauen, die im E-Sport aktiv sind, aber es ist halt eben doch eher scheinbar noch ein Randphänomen, was natürlich schade ist und deshalb, ich weiß nicht, wie das mit dieser Studie läuft. Es würde mich sehr interessieren, ob Ingo Frohböse hier also doch noch weibliche Personen findet, die als Probanden dann da auch sich zur Verfügung stellen. Mhm. Aber gut, das wird sich zeigen.
Ja, und ansonsten, aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für sich, vielleicht auch für einen tatsächlich eigenes Thema der Woche, die Verbindung von Männlichkeit und Videospielen. Also diese Gleichsetzung von jemand, der Videospiele, also auch diese Vorurteile, die wir ja mittlerweile zum Glück ein Stück weit abbauen konnten, und die auch einfach empirisch nicht haltbar sind. Also wer spielt eigentlich? Also
spielen als Boys Club quasi.
Ja, und die, also tatsächlich diese Gleichsetzung von, okay, da ist jemand, der hat ein bestimmtes Erscheinungsbild und so weiter. Also das Klischee des sozial isolierten, unsportlichen, männlichen Gamers ist ja auch ein Topos, der immer wieder bemüht wird, über den man sich ja auch schon oft genug aufgeregt hat, aber wo ich dann doch es durchaus nochmal interessant finden würde, nochmal ein eigenes Thema zu Männlichkeit und Spiele zu machen.
Ja, das kann man gut und gerne machen. Es ist auch tatsächlich was ein kleiner interessanter Gedanke am Rande dazu, eine These, die auch die ich in dem Buch von Sabine Hahn auch gelesen habe und die ich sehr spannend finde. Ich glaube auch, dass bei Nina Kiel habe ich die, glaube ich, auch gelesen, dass sozusagen Spiele ursprünglich gar nicht so sehr diesen Boys-Club-Charakter hatten, sondern tatsächlich eher neutraler, eher offener waren und sich nicht so sehr dieser geschlechtlichen oder dieser sexistischen Segregation angeschlossen haben. Und dann allerdings sozusagen mit dem Emporkommen der Heimkonsolen in den 90ern insbesondere das Marketing sich zunehmend auf Jungs konzentrierte und damit sozusagen letztendlich erst es dazu kam, dass sozusagen dieses Bild überhaupt erst entstand. Es war ja auch zu Beginn des Emporkommens digitaler Spiele das Bild der Isolation gar nicht so gegeben, weil ja Spielen hauptsächlich im öffentlichen Raum stattfand, in Arcades und so weiter. Ja. Also es war ein ganz anderes Bild. Erst mit der Emergenz der Heimkonsolen kam es dann dazu, dass sozusagen die Personen, die sich mit Videospielen beschäftigt haben, Kellerkinder wurden. Ja. Also im Stereotyp hier gesprochen. Aber ja, ist wie gesagt, ist ein spannendes Thema. Ist ein Thema, das wir uns nochmal genauer anschauen können. Zunächst aber werfen wir einen Blick auf Nummer 2. Was hast du denn mitgebracht?
Ja, du hast gerade schon die Arcade-Hallen, also quasi auch ein nostalgisches Moment erwähnt der Spielegeschichte. Nämlich passend dazu auch der Artikel Why Nostalgia for Video Games is Uniquely Powerful von Alice Knorr auf Kotaku.com erschienen. Der Artikel ist im Wesentlichen schnell zusammengefasst. Auf der einen Seite gibt es quasi die These, Videospiele sind besonders dazu geeignet, nostalgische Erinnerungen, nostalgische Gefühle zu erzeugen, anders als zum Beispiel es Kindheitsspielzeug, also physisches, also könnte man auch sagen, das ist auch ein Spielzeug, aber im Sinne von eine Actionfigur tun kann, nämlich dadurch, dass man einfach in die Narration wieder einsteigen kann. Also ich kann Super Mario zum Beispiel, kann ich einfach wieder starten, kann ein Level, so wie es auch damals war, einfach nachspielen, natürlich aus einer anderen Perspektive. Aber ich kann mich zum Beispiel jetzt nicht mit meinen 12-jährigen Schulfreunden treffen, weil die sind mittlerweile auch 31 und irgendwo anders. Und auch den Schulhof gibt es heute so nicht mehr. Also diesen Punkt gibt es. Dann den zweiten Punkt, dass es eine ganze Reihe von Spielen gibt, die an diese Kindheitserfahrung anschließen. Also wir denken an so diese ganzen Spiele im Indie-Bereich, so Retro-Spiele, Spiele, die so ein 8-Bit, wobei es eigentlich 16-Bit sind, aber unter diesem Begriff 8-Bit laufen und dass es in verschiedenen Spielen durchaus auch die Verarbeitung von Kindheitserinnerungen gibt, zum Beispiel bei Super Mario, bei Miyamoto?
Shigeru Miyamoto.
Dankeschön. Zum Beispiel die Hintergrundkulisse, die Berge, Pflanzen und so weiter, Dinge sind, die inspiriert sind von seinen eigenen Kindheitserfahrungen, vom durch die Gegend streifen und die Landschaft genießen. Das sind ja so die wesentlichen drei Punkte, wo halt der Fokus des Artikels aber vor allem auf diesem Punkt lag, inwiefern digitale Spiele stark dazu geeignet sind, dieses nostalgische Gefühl zu erzeugen. Es ging auch nochmal ganz kurz um den Begriff der Nostalgie selber, der so viel bedeutet, sowas wie zurückkehren, also der erste Teil des Begriffs, und das zweite dann das Leiden, also ein leidendes Zurückkehren.
Die Neuralgie, der Nervenschmerz.
Genau. So ungefähr, genau. Ja. Wo ja auch immer das Nicht-Erreichbare, weil du kannst eben nie komplett zurückgehen. Es ist immer so eine Erinnerung und ein Verlust ja auch ein Stück weit, den man sich zurückwünscht.
Ja, es ist interessant. Ich würde sagen, so wie du es zusammenfasst, erscheint es mir auch so, dass ich da voll und ganz zustimmen würde. Ich habe mich auch mal ein bisschen befasst, so mit Mediennostalgie in Bezug auf digitale Spiele. Ich stimme also zu, würde aber gerne einen Begriff in dieser Argumentation attackieren und einen Begriff, den ich häufig attackiere, nämlich uniquely, einzigartig, ist für mich immer sehr problematisch, weil wenn etwas als einzigartig beschrieben wird, auch für alle Leute da draußen, die hin und wieder Hausarbeiten schreiben und darüber nachdenken, ein Phänomen als einzigartig zu beschreiben, sehr vorsichtig damit umgehen, weil dass etwas tatsächlich einzigartig ist, ist eher selten. Und es erscheint mir dann nämlich so, dass im Vergleich zu, wenn ich jetzt irgendwie an gewisse Musikstücke denke, an Filme denke, an auch Geschichten, seien es Romane oder Märchen, dann sehe ich diese Einzigartigkeit von Spielen nicht mehr so. Ich würde eher sagen, vielleicht kann man es andersrum aufziehen und sagen, dass sozusagen Spiele haben ihre eigenen Dynamiken der Evokation von nostalgischen Gefühlen.
Ich bin sowieso kein Fan von Superlativen.
Das ist das Einzigartigste.
Ich würde eher sagen, es ist eine Frage, inwiefern es eine Distinktion zwischen anderem Spielzeug und digitalen Spielen gibt und was das vielleicht auch nicht unbedingt besondere, aber was vielleicht die, also tatsächlich die Diskussion zwischen dem, ich hole irgendwie meinen alten Power Rangers Actionfigur vom Dachboden oder ich starte nochmal eine Runde Super Mario.
Ein Foto kann ja schon eine krasse Evokation nostalgischer Gefühle sein. Ein Geruch, wenn wir mal denken an das Proust'sche Madeleine, welches als klein, kennst du das Proust'sche Madeleine? Auf der Suche nach der verlorenen Zeit? Ja, wenn du sozusagen.
Madeleine ist da jetzt aber kein Frauenname. Ich kenne mich da tatsächlich leider einfach nicht aus. Ich kann ja nicht alles kennen.
Nein, Madeleine ist ein Törtchen. So ein kleines Törtchen oder so ein ja, so eine Art, so ein Kekstörtchen.
Aber es gibt schon den Frauenamen Madeleine, oder?
Gibt's nicht? Auch, ja.
Okay, weil ich dachte gerade.
Ich weiß nicht, warum das Madeleine heißt tatsächlich, aber das Madeleine bei Proust ist sozusagen, er beschreibt sozusagen, wenn du dieses Madeleine in einen warmen Kaffee tunkst,
ach so,
wie es dann einen Geruch produziert, der dich komplett, also der deine Sinne komplett umfängt und letztendlich dich zurückversetzt in eine Zeit, in der du irgendwie bei deiner Oma warst und solche Geschichten, ja. Also das ist, oder dich an deine Großmutter denken lässt. Also es gibt sozusagen diese Spannbreite dessen, was wir als Evokatoren nostalgischen Erlebens beschreiben können, ist wahnsinnig interessant und ich würde zustimmen und sehe das genauso. Also Spiele haben ihre eigenen Arten und Weisen, wie sie das evozieren. Das kann kein Power Ranger. Spiele können auch nicht das evozieren, wie Fotos oder ein Musikstück das macht, aber sie haben ihre eigenen Mechanismen.
Ja, wobei, wo wir jetzt gerade so ein bisschen drüber nachdenken, ist jetzt ein neuer Gedanke, deswegen vielleicht auch noch so ein bisschen ungeprüft, aber ich traue mich das einmal.
Eine Hypothese! Obacht!
Ja. Dass es auch sehr stark abhängig von der Person ist. Also für uns beide sind vielleicht jetzt Videospiele gerade auch etwas, was sehr nostalgisch sein kann, aber für andere Leute, die vielleicht auch als Kind vielleicht einmal eine Runde Super Mario gespielt haben, jetzt, wenn sie es dann nochmal starten, obwohl es für sie quasi die gleiche Form hat, im Sinne von, es ist wieder erlebbar, es ist wieder spielbar, nicht so stark nostalgische Gefühle auslöst, wie dann halt vielleicht irgendwie der, weiß ich nicht, die Actionfigur oder die Barbie oder so, also alles mögliche, jetzt gar nicht Gender zugeordnet. Ich hatte nämlich zum Beispiel auch eine Puppe, um die man sich sorgen musste.
So eine Babyborn-Puppe,
die ja, genau,
so gequengelt hat, wenn man sich nicht um die gekümmert hat.
Ja.
Interessanter Gedanke. Ich stimme zu. Nostalgie ist eine hochgradig subjektive Angelegenheit. Und Nostalgie hängt ja auch damit zusammen, dass es immer die Sehnsucht nach einem vergangenen Zustand ist, der nicht wiederherstellbar ist. Ja, das ist ja sozusagen das Ding. Nostalgie ist ja nicht erreichbar, sondern Nostalgie ist ja letztendlich eine Überformung dessen. Es ist ja eine subjektive Erinnerung. Es ist ja nicht das, was war, sondern das, wie man sich daran erinnert oder das, was man denkt, was war. Und das führt natürlich dazu, führt auf der einen Seite dazu, dass dann Leute, die nostalgisch an irgendwie alte Spiele zurückdenken, dass sie diese dann verklären und ganz toll finden und andere das nicht nachvollziehen können, weil sie fragen so, hey, ist ja nur Pixelmatsch. Und zugleich aber auch dazu führen kann, dass wenn man es dann nochmal spielt, dass es zu einer argen Enttäuschung kommen kann, weil das eben dann aktualisiert wird, die Vergangenheit wird in die Gegenwart reingeholt, man stellt auf einmal fest, da ist gar nicht so viel Fantastisches dran, wie ich es als Kind empfand.
Was halt noch interessant ist, sind halt tatsächlich diese Titel, sowohl im Spielbereich, aber auch, und damit kommen wir nämlich auch gleich schon zum Thema der Woche, ich habe nämlich eine gute Überleitung gerade gefunden, nämlich auch bei Filmen, zum Beispiel die aktuellen Star Wars Filme, aber auch gegebenenfalls Spiele, docken ja auch an diese Kindheitserfahrung zum Teil an, also bei den Leuten, die es in den 80ern gesehen haben oder wie zum Beispiel bei mir, der den Film dann irgendwann auf VHS in den 90ern gesehen hat, aber da trotzdem eine Kindheitserinnerung damit verbindet, wo dann zum Beispiel die neuen Filme an dieses nostalgische Gefühl andocken, aber nicht dir den alten Film wieder vor die Nase setzen, wo du dann enttäuscht werden kannst, sondern halt teilweise versuchen mit einem neuen, aufpolierten Version deiner Vergangenheitserfahrung, also was ja auch das Interessante an Remakes, also HD-Remakes zum Beispiel ist, weil du dann eben nicht davor sitzt und denkst, oh Gott, das sieht ja eigentlich doch ganz schön bescheuert aus. Ich hatte mich gestern auch in Vorbereitung nochmal auf diese Folge weil wir ja gleich über Star Wars sprechen, so kurze Ausschnitte aus Episode 4 angeschaut und hatte zwischenzeitlich so einen Moment von, oh mein Gott, Darth Vaders Helm sieht richtig arg billig nach Plastik aus. Das hat er doch in den letzten Filmen nicht.
Yoda nicht auch noch eine Puppe?
Da war Yoda auch noch eine Puppe, wobei das CGI schlechter war. Aber trotzdem hatte ich da auch diesen kurzen Moment von Enttäuschung, von, oh, okay, so sah das eigentlich aus. Obwohl ich mich dann halt lange mit dem Phänomen Star Wars weiterhin beschäftigt habe, aber halt nicht so häufig zu dem Urgrund meiner Beschäftigung zurückgekehrt bin, um dann festzustellen, oh, das war ja vielleicht, ist an manchen Stellen doch vielleicht gar nicht so toll, wenn man immer die neuen Filme zum Beispiel kritisiert für, oh Gott, sieht das irgendwie so und so aus oder schlecht geschrieben, wenn man dann doch nochmal zurückkehrt und feststellt, die nostalgische Erinnerung ist dann doch nicht so.
Vielleicht sollte man auch, vielleicht könnte man ja sagen, dass sozusagen diese HD-Remakes und Remaster-Versionen von digitalen Spielen bringen das eigentliche Spiel näher an den Status, so wie man meint, dass sie ohnehin schon gewesen seien.
Ja, weil das ja tatsächlich auch so ein bisschen, unsere Sehgewohnheiten verändern sich ja auch. Und das, was damals irgendwie, wow, super tolle Grafik und so weiter.
Ah, 3D.
3D in Farbe.
Oh.
Also ich kann mich noch erinnern an den Übergang vom Game Boy zum Super Nintendo. Oh mein Gott, das ist in Farbe. Ja,
vom Nintendo, Super Nintendo sag ich schon, Game Boy Color. Als ich Pokémon die rote Edition in Farbe spielen konnte. Boah, ja. Das war Hardcore. Gut, ich würde sagen, wir machen ein bisschen kleine musikalische Überleitung, bevor wir dann zum Thema der Woche kommen und über Star Wars Spiele sprechen.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Namen Pixel Diskurs. Indem es in dieser Woche um Star Wars Spiele geht, weil Tobi es sich so gewünscht hat.
Das war ein kleines Gitarren-Interlude. Tatsächlich war die Musik eher inspiriert von Red Dead Redemption. Ich hatte kurz zuvor auch probiert, ob ich nicht vielleicht den imperialen Marsch hinbekomme. Aber das klang irgendwie nicht vielversprechend auf der Gitarre allein.
Auf der Akustikgitarre wohlgemerkt, das war mehr so.
Auf der Akustikgitarre. Aber sag mal, Tobi, was war das am Ende, was du danach gemacht hast? Du hast da irgendwie da noch reingerufen. Was war das?
Das war eine kurze Improvisation eines Javas vom Wüstenplanet Tatooine. Das ist einer dieser kleinen Wüstenmenschen.
Sind das die da durch den Wald laufen?
Nee, das sind die Ewoks.
Okay.
Ich merke schon,
auch so.
Ich merke schon, du kennst dich wunderbar aus im Star Wars Universum. Das ist nicht mal der gleiche Planet.
Ja, lass uns doch, dann schicke ich das einmal kurz vorweg, um es einfach auch transparent zu machen. Ich persönlich habe tatsächlich 7 Star Wars Filme gesehen, die
von 8, beziehungsweise 9
beziehungsweise 10.
Beziehungsweise, wer weiß, wie viel es noch gibt.
Es gibt tatsächlich sogar noch mehr. Es gibt ein stark verdrängtes, deswegen habe ich gerade einen Moment gebraucht,
Weihnachts-Special, wo Chewie und seine Familie Weihnachtsfeiern.
Nee, also, nee,
lass uns nicht drüber sprechen.
Nehmen wir mal, also wenn wir die kanonischen Filme zählen, dann habe ich tatsächlich also 4, 5, 6, 1, 2, 3 und dann noch The Force Awakens. Das sind die. The Force Awakens heißt es, glaube ich, ne?
Ja, es ist.
The Force Awakens, der 7. Der 7. Der erste der neuen Trilogie.
7, ja.
Genau. Ja, es ist auch ein bisschen schwierig mit dieser ganzen Star Wars-Zählerei. Also, das sind die Filme, die ich gesehen habe. Ich habe auch tatsächlich ein Star Wars-Spiel gespielt. Vor vielen, vielen Jahren. Irgendwann Anfang der 2000er Jahre, kommen wir gleich noch zu. Aber ich muss sagen, ich persönlich habe keine enge Bindung zu Star Wars. Die Filme fand ich irgendwie immer, waren immer unterhaltsam. Sie haben mich nie gelangweilt. Ich verstehe die kulturelle Signifikanz hinter dieser Reihe und auch weiß auch die zahlreichen Referenzen, die Bezüge zu würdigen und sowas, die Umsetzung mitunter. Aber es hat mich nie persönlich involviert. Ich bin schlichtweg überhaupt kein Star Wars-Fan. Ich habe keine Ahnung von dieser Welt, diesem Universum. Ich habe es immer als netten Zeitvertreib wahrgenommen, aber ich bin kein Enthusiast. Und als solche ist es natürlich so, wir sprechen ja jetzt über sozusagen die Die machen einen Rückblick erstmal auf die erschienenen Star Wars-Spiele, so ein bisschen groben Überflug sprechen darüber, was im Kern eigentlich Star Wars-Spiele möglicherweise reizvoll macht. Und dann natürlich über die zentrale Frage, was eigentlich, wie es sich jetzt eigentlich verhält in einer Zeit, in der irgendwie gefühlt kaum ein Star Wars-Spiel raus ist. Es werden mehr Star Wars-Spiele eingestellt, als dass sie rauskommen. Und die rauskommen, floppen grandios. Ja. So ist mein Eindruck jedenfalls.
Genau, zwei Punkte aus meiner Perspektive. Du hast ja gerade gesagt, dass du jetzt nicht so viel mit Star Wars anfangen kannst und auch jetzt bis auf quasi die Basisfilme und dieser komische achte Teil, den man vielleicht auch einfach überspringen kann, die entsprechenden Filme gesehen hast, aber darüber hinaus nicht. Meine Perspektive ist, ich habe Star Wars damals mit 12 oder so das erste Mal auf, oder 14, irgendwas um den Dreh rum, auf VHS gesehen. Da war der aber auch schon irgendwie 10 Jahre raus. Hab das mehrmals wiedergeguckt, hab dann die anderen Teile auch quasi gesehen. Ich hab eine zahlreiche Anzahl an Spielen gespielt, Comics, Bücher gelesen. Also wenn ich jetzt irgendwie anfangen würde aufzuzählen oder wenn ich jetzt nochmal nach Hause fahren würde und meine Bücherkiste und meine Comickiste rauszuholen und was dazu zu erzählen, dann würden wir vielleicht noch in der Woche hier sitzen. Also Star Wars hat mich eine lange Zeit begleitet, bis ich, glaube ich, so ein bisschen übersättigt war, wie genauso von allen anderen Fantasy-Bereichen, wo es mir dann auch so ein bisschen, ich fand es dann auch irgendwann nicht mehr so reizvoll und habe mich anderen Dingen zugewendet.
Man kann schon sagen, dass du schon so ein Star Wars-Geek bist. Weil du kennst dich mit dem Universum aus, du kannst die Figuren zuordnen und so weiter. Boba Fett.
Fett ist der Bounty Hunter.
Genau, auch Star Wars.
Genau, das ist der, wo am Ende die Klontruppen draus.
Ich muss sogar nochmal nachfragen, ob Boba Fett tatsächlich Star Wars war.
Wobei das nicht Boba Fett, sondern Boba Fett ist der Sohn von Jango Fett und Jango Fett ist derjenige, von denen die Klontruppen geklont werden.
Warum heißt der Fett?
Das ist der Familienname.
Keine Ahnung. Warum heißt du Simon? Hallo, es kann ja sein.
Luke Skywalker heißt tatsächlich Luke Skywalker, weil es verschiedene Alternativen gab, sowas wie Starkiller und so weiter und so fort. Und dann man sich irgendwann dafür entschieden hat, weil das einer der Namen waren, die am ehesten irgendwie okay waren.
Ja, ich meine, es ist ja durchaus davon auszugehen, im Gegensatz zu der Frage, wie in der Realität ein Familienname entsteht, ist es ja durchaus so, dass in der Narration üblicherweise auch irgendwie eine Überlegung dahinter steckt, wie man jetzt einen Protagonisten oder eine Figur nennt. Und ich habe mich immer gefragt, wie es wohl dazu kam, dass man sagte, also Jango Fett, das kann ich mir gut vorstellen, weil wir sind ja im Bereich von Bounty Hunters, dass hier also so eine Western-Analogie gezogen wird. Inwiefern aber hier mit Boba Fett, das kann ich zum Beispiel nicht verstehen. Aber sei dahingestellt. Man muss auch nicht alles.
Es gibt tatsächlich in einem von den neuen Star Wars-Filmen, was ich aber zum Beispiel schrecklich finde, eine Erklärung, warum Han Solo Han Solo heißt, wo er nämlich irgendwo auf die Frage Familie gesagt hat, dann, ich habe keine Familie, ich bin Solo, wo dann ein Mensch, der quasi seine Daten registriert hat, okay, Han Solo, war zumindest im Hörbuch letztens drin. Das tut weh. Also dementsprechend frag einfach lieber nicht. Am Ende gibt es irgendeine komische Erklärung dafür.
Es ist ja so, ich persönlich bin, wie gesagt, ich habe ein bisschen Erfahrung mit Star Wars Spielen, aber vor allem natürlich, wenn ich an Star Wars Spiele denke, dann denke ich an Star Wars Gamblefront 1 und 2. Ich denke an die ganze Problematik, die damit zusammenhängt. Aber es steckt ja viel mehr noch dahinter. Es gibt eine reichhaltige Geschichte an Star Wars Spielen. Und kannst du uns da kannst du mir so einen kurzen Einblick geben in diese Geschichte?
Genau, bevor wir da reinspringen, nochmal kurz der Hinweis. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon gesagt haben. Der Anlass, warum wir jetzt über Star Wars Spiele sprechen, ist eben diese Problematik, dass EA die Lizenz hat. Das ist auch so ein bisschen verworren. Ich mach's ganz kurz. George Lucas hat sich irgendwann entschieden, Lucas Films und LucasArts an Disney zu verkaufen. Disney ist natürlich kein eigener Spielproduzent, hätte natürlich LucasArts einfach weiterlaufen lassen können, hat dann Großteil der Leute entlassen, hat das Ganze dann an EA weitergegeben, die Lizenz, um die entsprechenden Spiele zu entwickeln. EA hat verschiedene Titel eingestampft, darunter unter anderem zum Beispiel ein Uncharted-artiges Spiel.
Star Wars 1313 war das.
Genau, und andere Sachen und im Endeffekt haben sie halt dann nur die Dinge rausgebracht, wo man sich erwartet hat, dass am meisten Geld bei rumkommt, nämlich Star Wars Battlefront 1 und 2, wobei das tatsächlich auch eine Neuauflage von Star Wars Battlefront 1 und 2 von 2004, 2005 ist. Also das ist halt auch ganz witzig.
Es gab schon mal
Star genau, Wars Battlefront. Du kannst es unterscheiden zwischen Star Wars Doppelpunkt Battlefront und Star Wars Battlefront. Also da kommt ein Doppelpunkt dazwischen, so kannst du die beiden ist eine Neuauflage von was, was es 2004 schon mal gab und teilweise eventuell sogar besser ist.
War das, Moment, war das, war Star Wars Doppelpunkt Battlefront, war das auch so Multiplayer-Shooter?
Nee, Star Wars Doppelpunkt Battlefront ist das aktuelle. Star Wars Battlefront ist im Endeffekt ein Star Wars Battlefront nur 2004 und ohne Lootboxen und so.
Aber es war ein Multiplayer-Shooter.
Multiplayer-First-Person-Shooter. Und das ist im Endeffekt auch was in der aktuellen Debatte so ein bisschen vergessen wird, dass die neuen Titel von EA an der Stelle tatsächlich einfach Neuauflagen sind von etwas, was schon mal existiert hat und damals ohne solche Dinge ausgekommen ist.
Das wusste ich tatsächlich auch überhaupt nicht.
Ja, wird ja auch kaum noch erwähnt und es kommt ja auch so rüber, als ob das jetzt irgendwie absolut neu wäre, aber es ist natürlich auch einfach, man hätte auch sagen können, das sind die ersten beiden Teile und dann das irgendwie als dritten, vierten und fünften Teil verkaufen können, aber das passt natürlich in die in das Star Wars Universum, das ist eine konsistente Zählung ist nicht möglich, so ungefähr, man bringt doch einfach nochmal was mit Doppelpunkt raus. Genau, wenn wir nochmal zurückschauen, also das erste Star Wars Spiel, was rausgekommen ist, ist damals 1982 Empire Strikes Back für den Atari gewesen. Und wir sind einen relativ langen Weg seitdem gegangen. Das war damals auch einfach nur ein typischer Atari-Titel, Side-Scroller mit spacigem Hintergrund und so weiter. Und es ging hauptsächlich um das Gefecht um Hoth. Wenn du dich an Star Wars erinnerst, das ist das mit dem Schneeplaneten mit den großen AT-ATs.
Ja, ich erinnere mich. Die AT-ATs, genau, diese riesigen
Walker quasi.
Riesigen Walker,
ja. Genau, wo es für mich damals zum ersten Mal angefangen hat, war dann tatsächlich auch mit dem Spiel Super Star Wars. Das war einfach Episode 4 für den Super Nintendo und wird auch so ein bisschen gehandelt als eines der ersten Spiele, wo man das Gefühl hatte, man spielt die Filme, weil was vorher rauskam, das waren halt so einzelne Ausschnitte aus den Filmen. Es gab zum Beispiel auch noch ein Spiel, wo du im Endeffekt nur zwei Personen hattest, die sich gegenüber standen. Ich glaube, Jedi Arena oder so nannte sich das, wo du... So
Beat'em-up war das dann wahrscheinlich, ne?
Nee, das war kein Beat'em-up, sondern du hast diese Trainingskugel in der Mitte, wo du dann quasi den Controller bewegst und dann bewegt sich quasi so ein bisschen angeblich das, was dann ein Lichtschwert sein soll. Das war dann auch noch für den Atari. Und auf dem Super Nintendo hattest du dann halt wirklich ein Spiel, was sich angefühlt hat wie ein Star Wars Spiel, auch mit Soundfiles aus den Filmen gearbeitet hat und zum Beispiel dann den Höhepunkt natürlich darin hatte, dann den Todesstern in die Luft zu jagen bei dem ersten Teil. Also du hattest halt auch eine Geschichte, die sich erzählt und nicht ein einziges, einen Ausschnitt, der so ein bisschen als Level verkauft wird. Die waren ziemlich schwierig, diese Teile, aber entsprechend auch so schwierig, dass es sich noch gelohnt hat, weiterzuspielen.
Es sind dann ja auch über die Jahre, wenn ich mich recht entsinne, hat ja Star Wars dann auch in ganz unterschiedlichen Genres gewildert. Ich erinnere mich an ein hochgepriesenes Spiel namens irgendwas mit TIE Fighter, Star Wars TIE Fighter irgendwas, was im Prinzip eigentlich so ein Arcade-Racing-Ding war.
Ja, beziehungsweise es gab auch für den Nintendo 64 zum Beispiel die Pod Racer Scene quasi als Rennspiel, das was im Film einfach
oder nur. Pod Racer, kann sein, dass es Pod Racer war und nicht TIE Fighter. TIE Fighter heißen ja die.
Genau.
Diese Flugdinger selbst, ne? Diese Raumschiffe. Diese
genau, vom Imperium. Genau, es gab auf jeden Fall ein Rennspiel mit den Pod. Angelehnt an die Pod Racer Scene aus Episode 1.
Ja, das war, glaube ich, auch, also es gab ja durchaus dann auch Titel, die waren recht hoch gelobt.
Ja, also dazu gehört unter anderem zum Beispiel auch die Jedi Knight Reihe zum Beispiel, wo du aber sagst, gewildert. Es gab zum Beispiel auch sowas, hatte ich in einer Folge zu Brettspielen auch schon mal erwähnt. Es gab zum Beispiel dann auch ein Star Wars Monopoly, es gab ein Star Wars Schach, es gab in den früheren 2000ern gab es zum Beispiel auch Star Wars so ein Star Wars Kinect Spiel, wo du dann tanzen konntest, also ein Star Wars Tanzspiel.
Hat man dann zu Star Wars Liedern getanzt.
Ja, so halb, das wäre vielleicht noch so ein bisschen besser gewesen. Es waren dann Pop-Songs, wo dann sowas kommt wie I'm Han Solo, I'm Han Solo.
Oh mein Gott, wirklich?
Ja, und dann hast du Han Solo gehabt, der in der Szene, wo er eingefroren wird, in diesem Hintergrund quasi, der so ein paar Bewegungen macht, die dann auch irgendwie so lustige Titel hatten, von wegen irgendwie TIE Fighter oder so, und dann macht er die Arme so. War eher, wow, eher skurril. Also es gibt im Star Wars-Universum doch auch einige Titel, die nicht zum Beispiel wie, ja, auch Lego Star Wars, auch natürlich mit dabei.
Die aber sind aber auch sehr gut aufgenommen worden.
Genau, oder? Die sind jetzt zum Beispiel absichtlich witzig. Klar, Star Wars Tanzen ist auch witzig, aber es gibt natürlich auch viele Titel, die so ein bisschen cheesy sind oder auch die zum Beispiel einfach nicht so gut funktioniert haben. Es gab zum Beispiel Masters of Terror's KI, ich kann es nicht mal leider nicht richtig aussprechen, aber das war so eine Art Tekken-Star Wars, was zum Beispiel nicht wirklich gut war, weil das nicht so richtig funktioniert hat. Auch zum Beispiel Lukes Lichtschwert viel zu wenig Schaden angerichtet hat. Kann ich jetzt auch nicht ganz so stark drauf eingehen. Habe ich auch selber nicht gespielt, kenne ich nur aus anderen Reviews. Wurde zum Beispiel aber häufig kritisiert. Was aber zum Beispiel auch eine sehr gute Reihe ist, ist zum Beispiel das 2008 erschienene Star Wars The Force Unleashed für die PlayStation 3 zum Beispiel, wo es um einen bisher unbekannten Schüler von Darth Vader ging. Also das ist halt auch der, wenn man vielleicht so ein bisschen in die Frage, was ist der Reiz an Star Wars Spielen? Auf der einen Seite natürlich für die Entwickler, du kannst Star Wars eigentlich auf so gut wie jedes andere Spiel so ein bisschen draufklatschen.
Es hat im Grunde diese, das ist ja das Ding, da hatten wir auch jetzt vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, dass Star Wars hat ja eine so formalistische Heldenreisen-Erzählung, dass es eigentlich offen und flexibel in alle möglichen Richtungen. Du kannst immer irgendwo anschließen, irgendwas weitererzählen, du kannst immer irgendwie was nehmen daraus, einzelne Segmente daraus nehmen und adaptieren. Und es passt sozusagen in die Logik der meisten spielerischen Systeme, wie es ja auch beispielsweise, ich erinnere mich, das war Jedi Knight 2, Jedi Outcast, ist tatsächlich das einzige Star Wars-Spiel, das ich jemals wirklich gespielt habe. Auch so ein First-Person-Shooter und dann, wenn man das Lichtschwert gezogen hat, war es, glaube ich, automatisch Third-Person. Auch im Grunde eigentlich, was so ein Shooter-Action-Adventure-Ding. Auch das war easy möglich.
Ja, oder zum Beispiel Star Wars Galactic Battleground, hatten wir uns auch schon mal off-air darüber unterhalten, inwiefern das ein Age of Empires Klon, Age of Empires, ich hatte dann nochmal nachgeguckt, genau, es war von den Entwicklern von Age of Empires, aber es hieß dann nicht Age of Empires Star Wars, sondern eben Star Wars Galactic Battleground.
Hast du eigentlich Star Wars The Old Republic gespielt, was ja eines der meist gepriesensten Star Wars Spiele ist?
Klar, KOTOR.
KOTOR, ja.
Wie man es ja auch abkürzt.
Habe ich auch damals, als ich die Abkürzung das erste Mal gesehen habe, musste ich auch erstmal nachschlagen, was es bedeutet. Star Wars KOTOR, Knights of the Old Republic.
Ich war total verwirrt, als ich das erste Mal gesehen habe, weil ich habe es vorher gespielt als Knights of the Old Republic und habe dann irgendwann gelesen Star Wars KOTOR und dachte mir, was ist denn Star Wars KOTOR?
Schon wieder ein neues Spin-off. Oh nein.
It's impossible. mitunter tatsächlich eines der Spiele, mit dem ich auch am meisten verbracht habe, also Star Wars Knights of the Old Republic 1 und 2, wo ich auch den zweiten Teil vor dem ersten Teil gespielt habe. Das ist ja auch etwas, was so in diesem Rollenspielsegment angesiedelt ist. Es gibt ja auch ein MMO Star Wars, angelehnt an Knights of the Old Republic. Und das ist zum Beispiel auch der Reiz. Du kannst natürlich auch sagen, wir haben hier quasi ein Baldur's Gate-artiges oder ein, das, was vielleicht später Mass Effect dann so ein Stück weit auch ist, Spiel, das im Star Wars-Universum einfach 1000 Jahre, weil deswegen Knights of the Old Republic 1000, 2000 Jahre vor den Filmen spielt, aber trotzdem quasi für uns immer noch in einem Zukunftssetting mit Lichtschwerten und so weiter. Also, und da ist halt, genau, also auf der einen Seite ist der Reiz, du kannst es so ein bisschen überstülpen, du kannst einfach sagen, okay, ich habe hier irgendwie ein Schachspiel, das ist nicht so toll, pack mal ein bisschen Star Wars rein oder halt auch gute Spiele.
Na hallo, Schach ist doch ein tolles Spiel.
Ja, klar. Aber das andere ist halt, wie gesagt, dass du die Möglichkeit hast, dadurch, dass das Universum sowieso schon so breit ausgelegt ist, kannst du natürlich alle möglichen Dinge noch mit reinpacken, wo es auch eine relativ starke Tradition gibt, zum Beispiel, was ich aus dem Comic-Bereich kenne. Es taucht eine Figur im Film. In Episode 1 zum Beispiel gibt es eine Figur, eine Kopfgeldjägerin, die taucht 5 Sekunden im Film auf. Die hat ihre eigene Comic-Reihe bekommen.
Ja, das meine ich damit. Das ist sozusagen, es ist so formalistisch und zugleich so anschlussfähig. Und jetzt ist es aber so, allein schon, wenn ich diese Aufzählungen höre, wir hatten ja auch mal nachgesteuert, wir hatten auch nachgezählt, es sind bis zum gegenwärtigen Datum 87 Star Wars Spiele erschienen, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, wobei ich mich da gar nicht so stark drauf festlegen würde, aber das wäre so eine Arbeitszahl.
Ja, sagen wir es sind um die 80, 90 Titel auf jeden Fall erschienen. Und jetzt ist es aber so, dass für mich ist es so, wenn ich diese Aufzählung allein höre von dir, da will ich schon nicht mehr. Also, weil das für mich ist es einfach so, wenn also, ich mach's mal an einem Beispiel fest. Wenn es sowas gibt wie irgendwie Star Wars, The Force Unleashed, ja?
Ja.
Dann denke ich mir, im Grunde ist das gewiss eigentlich auch ein ganz gutes Spiel. Ich habe aber ein Problem. Das ist dasselbe Problem, ein ähnliches Problem, was ich auch mit Batman habe. Ich kann das irgendwie nicht ernst nehmen. Ich kann das nicht, also es ist nichts, was mich jetzt super fasziniert, was mich greift. Diese Serie, diese enorme Saga, gerade auch weil es in so eine enorme Saga verwandelt wurde, ja, weil es sozusagen so viel davon gibt, schreckt mich das irgendwie eher ab. Sodass ich denke, denken wir an so einen Titel wie Star Wars 1313, der nie erschienen ist und nie erscheinen wird. Du hast es am Anfang auch schon so anmoderiert, dass es oder so betitelt, dass es so eine Art Uncharted im Star Wars-Universum wäre. Wenn mir jetzt da jemand sagen würde, das ist sozusagen was, das kannst du gut verstehen, auch ohne irgendwas weiter sonst über Star Wars zu wissen, dann würde ich sagen, werfe ich gerne mal einen Blick drauf. Aber jenseits dessen ist es irgendwie so, auch also diese. Ja, ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie halt, es reizt mich nicht genug, als dass ich sagen würde, ich spiele jetzt erstmal 5000 Star Wars Spiele.
Ja, wobei ich aber das entgegen zum Beispiel der Diskussion, die wir vorhin hatten, um Kingdom Hearts so nicht sehen würde.
Das hängt ja nicht zusammen.
Ne? Genau, es findet in dem gleichen Universum statt. Das ist so wie, dass du einen, also der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber wie du halt einen Thor gucken kannst, ohne Iron Man gesehen zu haben. Vielleicht gibt es manche Stellen, wo irgendwas referenziert wird, was du vielleicht erst später verstehst oder was für dich vielleicht erst dann eine Relevanz gewinnt, wenn du die Figuren kennst. Also es macht halt schon Sinn, erstmal die Filme gesehen zu haben. Weil
das habe ich ja auch, ja.
Genau, weil ansonsten ist irgendwo Darth Vader. Wer ist Darth Vader? Was ist ein Wookiee? So ungefähr, dann bist du vielleicht auch ein bisschen überfordert. Aber ansonsten sind die Spiele also durchaus, zumindest ab dem Punkt von zum Beispiel Jedi Knight, so gestrickt, dass du sie unabhängig davon spielen kannst. Also ich glaube, The Force Unleashed zum Beispiel ist, wie gesagt, interessant, weil es einen Protagonisten einführt, der ein Schüler von Darth Vader ist, aber zwischen den Filmen quasi stattfindet und es aber die Erzählung von diesem Schüler ist und nicht eben irgendwas mit der Hauptstory verändert, also schon verändert, aber quasi zwingend zu tun hat. Du kannst die Hauptstory quasi auch so schauen, du kannst aber auch quasi dieses Spiel durchaus spielen, ohne jetzt irgendwie 10.000 Bücher gelesen zu haben.
Ich glaube, ich kann mein Problem mit den Star Wars Spielen definieren. Das Problem, was ich habe, ist nämlich ein Problem, weshalb oder ein Grund, weshalb Star Wars mich nicht so fasziniert, ist gerade, weil es so formalistisch ist. Und also einer dieser klassischen, strengen Hollywood-Formel folgt. Und ich bin so jemand, dass also auch Hollywood-Filme generell packen mich selten. Ich würde sagen, irgendwie, wenn man Hollywood-Kino sich zu Gemüte führen möchte, dann kann man Casablanca schauen und dann ist es auch so ziemlich gut. Aber dann denke ich irgendwie, die Spiele, die dann erscheinen, die sind ja ebenso formalistisch. Ne, das ist ja, wenn du jetzt so daran denkst, auch ich habe jetzt sowas wie The Force Unleashed zum Beispiel nicht gespielt, auch so Jedi Knight, Jedi Academy und wie die nicht alle heißen. Und das sind aber auch, also die Spiele sind aber auch so genauso formalistisch wie das, wie die Hauptfilme. Und ich glaube, das ist das, was mich abschreckt. Das liegt aber auch tatsächlich, das kann ich Star Wars gar nicht ankreiden, weil Star Wars ist natürlich auch, es ist kein Kunstkino, es ist kein super.
Es ist kein Birdman.
Es ist kein Birdman, es ist kein krasses, abgefahrenes Ding, wo du dir irgendwie dann denkst, wow, jetzt habe ich irgendwie eine tiefgreifende Erfahrung für mein Leben gemacht. Oder
Och, doch schon.
Okay, für manche ja, wahrscheinlich. Für einige sogar wahrscheinlich. Aber es ist nichts.
Für viele Menschen ist Star Wars tatsächlich auch ein moralischer Kompass.
Das kann gut möglich sein.
Fear leads to hate.
In dem Kontext.
Hate leads to anger. Anger leads to suffering.
In dem Kontext.
Suffering leads to the dark side.
Ja, bevor du den kompletten Film rezitierst. Ich habe zum Beispiel in meiner Masterarbeit ja auch, ich glaube, da habe ich auch kurz Star Wars erwähnt. Da ging es nämlich um moralische Entscheidungen und um die Evaluation moralischer Entscheidungen. Und in Knights of the Old Republic gibt es ja auch ein Moralsystem, wo du irgendwie zwischen der hellen und der dunklen Seite oder irgendwie sowas wählst mit jeder Entscheidung und sich das dann auf so einem Kompass verschiebt. Aber ja, wie gesagt, ich kann das Star Wars nicht ankreiden, dass es so formalistisch ist. Es gehört dazu. Es ist Teil von Star Wars. Deshalb halte ich es dem auch nicht irgendwie vor und sage jetzt nicht so, oh, Star Wars ist voll schlecht. Es ist, was es ist. Und man muss es als solches auch annehmen, finde ich. Aber es ist jedenfalls der Grund, weshalb ich nicht so richtig reinkomme. Was war denn für dich, wenn du so zurückdenkst an die Star Wars-Titel, die du gespielt hast? Nur die du jetzt gespielt hast. Was war für dich so ein Highlight aus diesem, wo du sagen würdest, wenn ich jetzt sage, Tobi, ich würde gerne mal ein Star Wars Spiel, würde ich gerne mal spielen. Welches soll ich mir anschauen?
Oh, ist schwierig. Weil es eben verschiedene Genres sind. Das wäre so, als würdest du mir irgendwie verschiedene Genres vor die Nase legen und sagen, Tobi, was davon soll ich jetzt spielen? FIFA, Uncharted oder so ungefähr?
Ja, dann Uncharted.
Ja, nee, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Welches hat denn die bleibendsten Erinnerungen hinterlassen bei dir? Oh, das ist schwierig, weil ich vorhin auch echt überlegt habe, zum Beispiel ist mir der Name von dem Protagonisten von Force Unleashed entfallen, aber zum Beispiel die Action-Sequenzen von Force Unleashed sind mir noch sehr bewusst. Dann aber auch zum Beispiel die Langwierigkeit von Knights of the Old Republic oder zum Beispiel habe ich vorhin nochmal kurz in ein Video reingeschaut bei Star Wars Rogue Squadron, wo einfach es schön war, zum ersten Mal als Kind einen X-Wing zu fliegen und auf TIE Fighters zu schießen und solche Geschichten. Der Super Nintendo-Teil wird immer gut für mich sein, weil es ein Star Wars Spiel auf dem Super Nintendo ist mit Side-Scroller und so weiter. Also, wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden würde, würde ich Star Wars Game of Thrones sagen. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, ich würde sagen Knights of the Old Republic, weil du da tatsächlich relativ lange dich mit dem Star Wars Universum auseinandersetzen kannst und ich das tatsächlich auch die Tage nochmal in der Hand hatte, wobei Star Wars Jedi Knight und Jedi Knight Academy auch sowas ist, wo ich sagen würde, das wäre nochmal ein Blick wert. Weil es sehr, also zum Beispiel, als ich Star Wars Battlefront 1 gespielt habe, habe ich die ganze Zeit mich gefragt, warum kann ich denn die Sachen nicht machen? Warum kann ich das denn nicht machen? Dinge, die ich in Star Wars Jedi Knight und Jedi Knight Academy, also in diesem Bereich, so um die 95, 98er Ecke rum, so Anfang des Jahrtausendwechsels, machen konnte. Also wo ich mich geärgert habe, dass ich bestimmte Dinge in einem Spiel, was dann 2017 oder so ist hier, nee, 2017 war Battlefront 2.
2015.
Genau, 2015. Glaube ich, war das, oder 2014. Star Wars Battlefront 1 nicht machen konnte, sondern so ein reduziertes Online-Shooter-Ding hatte.
Ja, wenn wir jetzt da auch schon sind an dieser Ecke, das ist ja auch was, worauf ich gerne noch mal ein bisschen genauer schauen würde. Jetzt ist es so, du hast es schon anfangs beschrieben, die Lizenz wird verkauft, Lucasfilms wird von Disney übernommen, Disney gibt die Rechte wiederum an EA und EA beauftragt DICE mit der Entwicklung von Star Wars Spielen. Jetzt frage ich mich doch, wenn wir nur nochmal so Revue passieren lassen, wie viele Star Wars Spiele in verschiedensten Genres erschienen sind, mit verschiedener Qualität, zweifelsohne. Ist es so, dass aber dann seit diese Lizenztransaktion vonstatten ging, ich nehme mal an, 2013, 14 wird es gewesen sein.
2013, wir sind jetzt 2013. Wir sind jetzt in der Halbzeit und sie haben es geschafft, 2013. Zwei Spiele rauszubringen und
zwei Spiele, die
4, 5 Spiele einzustellen.
Zwei Spiele, die, wie du ja auch gesagt hast, nichts anderes sind als Neuauflagen von etwas, was es schon gab, aber in schlechter, weil in schlechter, nicht auf ganzer Linie, aber gerade in schlechter, weil sie sozusagen mit Lootboxen operieren, mit Glücksspielmechaniken, weil Star Wars Battlefront 2 zum Beispiel, oder ich meine, ich bin mir ja nicht mehr sicher, aber ich glaube, das war das zweite, genau, schon so drastische Einschnitte vornehmen musste, weil es in Belgien unter das Glücksspielgesetz fällt. Ja,
beziehungsweise der Vergleich, vielleicht schaffe ich es heute mal, einen Vergleich hinzukriegen, der nicht hinkt. Aber ich würde es so ein bisschen vergleichen mit, du hast mit den alten Battlefront-Teilen, Star Wars Battlefront, einen guten Kleinwagen gehabt. Mit den neuen Teilen hast du zwar irgendwie einen aufpolierten Ferrari bekommen, fährst aber mit Handbremse. Und das Ganze schleift quasi auf dem Boden entlang, sodass das Ganze...
Sehr gefällt mir der Vergleich.
Ja, also du hast zwar irgendwas, was hübscher aussieht und wo du auch im ersten Moment auch denkst, also ich habe den neuen Trailer zum Beispiel zu Star Wars Battlefront 2 Geonosis, Battle of
DLC zum...
Genau, also auf jeden Fall ein DLC. Ich habe den Trailer nun gestern Abend nochmal irgendwann kurz um 11 entdeckt, der super toll aussieht, wo ich mir aber schon denke, oh nee, Leute.
Es ist nee, Battlefront 2.
Es ist Battlefront 2.
Battlefront 2 hat es geschafft, oder DICE und EA haben es mit Battlefront 2 geschafft, den am meisten gedownvoteten Kommentar, Reddit-Kommentar aller Zeiten zu bekommen, ja. Mit der Verteidigung der Implementierung von Lootboxen. Ja, also das muss man erstmal schaffen. Du musst dir mal vorstellen, wie viel Quatsch tagtäglich auf Reddit gepostet wird und was du anstellen musst, damit du den am meisten runtergevoteten Kommentar bekommst.
Ja, beziehungsweise das Ganze ist ja sogar noch komplexer, weil wir eben diese Verbindung, eigentlich ist das, was ich am Anfang versucht habe zu beschreiben, hast du eine super synergetische Cash-Cow oder quasi das Kronjuwel mittlerweile bei Disney. Star Wars. Star Wars als Filmreihe, was ja damals schon quasi für George Lucas nämlich Geld produziert hat, war das Merchandise, nicht die Filme. Er hat sich damals die Merchandise-Geschichte gesichert, was damals noch nicht interessant war, aber darüber super viel Geld gemacht. Das heißt, du hast die Filme, die quasi eine Werbung sind für das Spiel, wenn jetzt aber gleichzeitig Episode 8 und Star Wars Story, beides Filme sind, die zwar immer noch Gewinn eingespielt haben, aber, also kritisiert wurden bis zum geht nicht mehr. Selbst Mark Hamill, der Darsteller von Luke Skywalker, die also seinen Film quasi hasst und runterreißt, bis er irgendwann von Disney gestoppt wird. Und du dann quasi noch zusätzlich EA hast, die quasi auch noch das Franchise vor die Wand fahren, wo ich zum Beispiel als jemand, der Star Wars sehr gerne mag, zum Beispiel irgendwann vor einem Bücherregal stehe oder auch vor Spielen und mir denke, da Disney irgendwas mit zu tun gehabt und kann ich das kaufen und lesen oder ist das auch so? Also wo ich das Vertrauen in ein Franchise, weil das Ding ist nämlich, sobald ich eigentlich sehe Star Wars, erwarte ich zumindest, dass es nicht absolut katastrophal ist.
Jetzt ist es ja so, dass Star Wars war ja schon immer in den knochigen Händen des Kapitalismus. Aber, aber was, ich frag mich, was ist da so eskaliert? Es ist wahrscheinlich EA und Disney, ja. Aber da ist ja wirklich.
Und Ryan Johnson und George Lucas, der das ganze Ding verkauft hat.
Ja, hier ist ja wirklich irgendwie was eskaliert scheinbar, wenn du auch sagst, die Filme werden nicht besonders gut rezensiert, die neuen. Die Spiele Star Wars Battlefront ist nun wirklich was, worum auch viel Marketing, viel Medienhype war. Es gab so viele Versprechungen, es wurden so viele enttäuscht. Und ich denke irgendwie, da frage ich mich manchmal, vielleicht kommen wir da nochmal auf den Anfang der Folge zurück, nämlich auf Apex Legends. Was nun ein Titel ist, der ja auch, ist ja auch ein Online-Multiplayer-Shooter, Free-to-Play, kann man sagen, ja. Ohne Marketing erschienen und ziemlich erfolgreich. Klar, liegt natürlich auch am Free-to-Play-Prinzip. Ich erinnere mich daran, dass Jim Sterling, auf den ich mich heute ständig beziehe scheinbar, Jim Sterling auch sagte, wäre Star Wars Battlefront 2 mit seinem Lootbox-Kram und allem Möglichen, wäre das ein Free-to-Play-Spiel, dann wäre es im Grunde gar nicht so schlecht. Dann könnte man zwar immer noch sagen, klar, ist problematisch wegen Pay-to-Win und so weiter. Und aber dann wäre es immerhin noch eine faire Einstiegshürde. Aber es ist ja ein Vollpreisspiel, das zusätzlich noch Pay-to-Win ist, Microtransactions hat. Und dann kommen noch DLCs raus. Kannst du vielleicht noch 2 oder 3 verschiedene Season-Passes kaufen.
Ja, und das Problem ist, Star Wars ist, auch wenn es formalistisch ist, ein narrativ getriebenes Genre. Ich möchte als Klar, ich habe mich auch erstmal über Star Wars Battlefront 1 habe ich mich gefreut, so hey cool, ich kann irgendwie online spielen, ich bin nicht so der Counter-Strike-Spieler oder so, aber hey cool, ich kann mal ein Online-Spiel spielen, was in einem Franchise spielt, was mich interessiert, was mir Spaß macht, so ich habe mehr Spaß daran, dann irgendwie als Stormtrooper und so weiter rumzulaufen und irgendwelche Machtfähigkeiten einzusetzen, das ist was, wo ich dann quasi tatsächlich auch mal ein MMO anfasse. Aber dadurch, dass ich dann, dass es dann nur noch das gibt, also es gibt quasi so eine Art Nadelöhr EA, was verhindert, dass ich ein gutes, narrativ getriebenes, was mich nämlich persönlich mehr interessiert, also ich hätte gerne ein Knights of the Old Republic 3 oder halt ein 1313 oder irgendwas anderes im Star Wars Universum. Das kriege ich ja halt bis 2023 nicht. Und da, also da kommen wir halt eigentlich zu dem Kern der Debatte, nämlich die Problematik von Lizenzhaltung bei einem Publisher. Hätten sie nämlich das Problem, dass sie auch gegen andere Lizenznutzer quasi so ein bisschen antreten müssen, weil ich kaufe mir ja auch nicht ständig quasi irgendein Star Wars Spiel, sondern entscheide mich dann eventuell zwischen einem Uncharted-artigen Star Wars Spiel und einem anderen. Aber so ist quasi EA so ein bisschen der Dealer, der mir meinen Stoff quasi verkauft und aber quasi nur in dieser Form und nicht in irgendeiner anderen. Also ja, wenn ich irgendwas Star Wars-artiges Neues haben will, dann muss ich quasi Star Wars Battlefront DLC spielen. So.
Ja, das
habe ich aber keine Lust drauf.
Es scheint ja so zu sein, dahinter stehen ja ökonomische Überlegungen und die werden wahrscheinlich so ungefähr gehen, naja, wenn wir einen Star Wars 1313 oder einen Nachfolger zu Star Wars The Force Unleashed 2 oder so produzieren, dann kommen wir in die Situation, dass wir dann ein Vollpreisspiel verkaufen und danach nichts mehr dran verdienen. Dann kann man vielleicht nochmal ein bisschen DLC verhökern. Aber was ist, wenn wir nehmen dieses riesige Franchise, was ja an sich schon super viele Leute zieht, denn hätte Battlefront 1 und 2, hätten diese Titel nicht Star Wars im Namen und hätten sie nicht diese Riesenlizenz, wäre meine Vermutung, dass sie ganz arg gefloppt wären. Und dann wären sie, ich will auch gar nicht sagen, dass es grundsätzlich schlechte Spiele sind, weil sie haben ja eine funktionierende, gelungene Shooter-Mechanik und so weiter, aber so in ihrer Struktur, wie sie aufgebaut sind, wären sie jedenfalls bei weitem nicht so erfolgreich und nicht so viel rezipiert. Und ich glaube tatsächlich, dahinter steht einfach die Überlegung, möglichst viel Geld aus den Leuten herauszuquetschen, wie irgend möglich ist.
Es ist natürlich auch immer ein Risiko, zum Beispiel ein Uncharted-artiges Star Wars rauszubringen, weil du nämlich natürlich dann auch Leute hast, die sagen, nee, also auf Star Wars habe ich keine Lust. Uncharted 5 oder so würde ich spielen, so, weil das ist mehr so allgemein, was Archäologenmäßiges. So. Also ohne jetzt Uncharted, ich mag Uncharted sehr, sehr gerne. Aber du hast natürlich auch das Problem, dass du Leute außerhalb des Franchises hast. Das heißt, du musst eigentlich eine Überschneidung zwischen möglichst, also vom Genre des Spiels her und vom Franchise her finden, wo möglichst viele Leute dann sich quasi einkaufen.
Ja, das ist, es muss ja so sein, dass das. Also es gibt ja kaum ein Franchise, das mehr Leute zieht als Star Wars. Und wo ich mir irgendwie denke, das muss ja.
Es gibt doch noch Star Trek.
Ja, aber Star Trek ist wahrscheinlich doch auch nicht so populär wie Star Wars.
Autsch!
Ja, oder täusche ich mich da?
Also es ist so ein bisschen wie Apple und Windows.
Also ich habe nicht das
Gefühl. Wobei ich tatsächlich beides mag.
Ich habe nicht das Gefühl, dass über Star Trek spielt, ich glaube, es war irgendwie Star Trek Crew Administrator oder was, ja, was da irgendwie als VR-Ding rauskam. So populär scheint mir das im Spielesektor jetzt nicht
sein. Im Spielesektor nicht, aber halt quasi im, in Anführungszeichen, Nerd-Fandom. Also
ja, natürlich, klar. Das will ich jetzt gar nicht so vergleichen, sondern also die Zielgruppe oder der Sog, den Star Wars erzeugt, ist groß genug, meines Erachtens nach, dass wenn man dann ein gutes Spiel draus macht, dass einem Leute das auch abkaufen. Und das Spiel muss ja nicht mal herausragend sein, das ist ja das Ding, sondern die Leute kaufen es ja trotzdem, weil es steht ja Star Wars drauf. Und jetzt aber die Frage, um es mal auch nochmal konstruktiv jetzt zu wenden, würde ich gerne nochmal darüber sprechen, was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt mal angenommen, wir nehmen jetzt mal an, okay, es ist DICE und so, die haben aber auch verschiedene Sachen gemacht, ja. Die haben ja auch nicht nur, wie heißt es hier, Dingsbums, Battlefield gemacht, sondern die haben zum Beispiel auch Mirror's Edge beispielsweise gemacht. Mhm. Wenn du jetzt mit deinem Star Wars-Wissen im Hinterkopf, sollte ein Star Wars-Spiel aussehen, nachdem Star Wars, sagen wir mal, wir sitzen komplett am Zeichentisch, in der Konzeptionsphase und unterhalten uns, wir sind hier bei irgendwie DICE. Oder du könntest jetzt zu DICE gehen, könntest denen mal sagen, oder zu EA, also geh lieber zu EA, weil ich glaube, DICE haben eigentlich schon eine sehr gute Vorstellung von guten Spielen. Du könntest jetzt zu EA gehen und sagen, was du dir eigentlich vorstellst.
Ich glaube, ich würde sagen, gib das bitte an Rockstar ab.
An Rockstar Games?
Ja.
Was lachst du denn? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. An Rockstar Games? Das wird in, was, na, weiß ich nicht.
Oh. Ja, ich glaube nicht, dass es bei Rockstar gut passen würde.
Das ist ein richtiger Mindfuck gerade, den ich gerade durchlebe. Ich frage mich gerade, ich versuche es mir gerade vorzustellen,
warte, pass auf, nein, pass sein auf, würde.
Ich versuche es. Ich finde es noch gut, ich finde es ja gut.
Ach so, du findest es gut?
Nee, ich,
also habt ihr nicht so Schmerz? Nein, was ich versuche.
Das hat mich jetzt überrascht.
Nein, wo ich gerade versucht habe, darüber nachzudenken, ist ja, was für ein Spiel würde ich mir wünschen? Ich würde mir tatsächlich ein Spiel wünschen, was, klar, Open World, weiß ich noch nicht mal, aber theoretisch würde ich mir ein Spiel wünschen, wo ich im Star-Wars-Universum mich frei bewegen kann, also nicht eingeschränkt bin, wo ich aber eine gute Story geliefert bekomme.
Narrativ getriebenes Open-World-Spiel?
Genau, wo ich aber auch zum Beispiel solche Dinge machen kann, wie wenn ich Lust darauf habe, Podracer fahren oder irgendwie X-Wing fliegen und so weiter und so fort. Also irgendwelche Sachen, die auch mit eingebaut sind. Gute Charakterdarstellung und so weiter. Muss es aber auch nicht sein. Also ich kann mir auch gut tatsächlich vorstellen, dass das dass so ein Uncharted-artiges Teil wäre, ganz gut wäre. Aber was ich glaube, was ganz nötig wäre, wäre tatsächlich, immerhin haben sie den aktuellen neuen Star-Wars-Film verschoben, was ich hoffe in Verbindung steht mit tatsächlich auch, also der Erkenntnis, dass sie einiges falsch gemacht haben und jetzt noch versuchen, das so ein bisschen zu retten. Ich würde mir tatsächlich erstmal wünschen, nicht im Sinne von haut nächstes Jahr irgendwie ein neues Spiel raus, sondern nehmt euch irgendwie, weiß ich nicht, 2-3 Jahre Zeit, um die Fanbase zu verstehen, um das Franchise zu verstehen. Es funktioniert eben nicht, dass man als Disney, zum Beispiel als Disney, sagt, alles, was außerhalb der Filme spielt, ist jetzt nicht mehr kanonisch. Ich kann verstehen, dass man nicht irgendwie auf zig Milliarden Bücher, Comics und so weiter Bezug nehmen kann, aber man kann schon irgendwie versuchen, bekannte Charaktere, bekannte Story-Geschichten und so weiter zumindest zu wertschätzen. Und dann einfach auch zu gucken, was ist ein Spiel, was sich nicht anfühlt wie, als würde da zwar Darth Vader stehen, aber quasi von innen hohl sein. So ein bisschen, also sie müssen schon auch das, was sie an Optik liefern, nämlich das, was aussieht wie Star Wars. So, wenn ich mir die Videos von Battlefront 2 anschaue, es sieht super toll aus, es ist super passend quasi, aber es ist für mich kein Spiel, wo ich sagen würde, das ist was ich kaufen und spielen möchte. Also es ist quasi wie so ein seelenlose Hülle.
Das ist tatsächlich interessant, dass du das sagst, weil das ist genau das Gefühl, was ich bei Star Wars oft auch grundsätzlich habe. und das hängt aber auch damit zusammen, wie gesagt, mit meiner Abneigung gegen das formale Prinzip von Star Wars. Aber ich würde tatsächlich auch das gut finden, oder mich würde ein Star Wars Spiel dann interessieren, wenn es an sich gut ist. Wenn es auch ohne die Star Wars Lizenz gut wäre. Wenn es ein Spiel ist, das mir etwas zu sagen hat. Nicht nur ein Spiel, das sozusagen versucht, mit der Star Wars Lizenz nochmal etwas mehr Einkommen zu erwirtschaften, sondern wenn ich tatsächlich merke, hier ist eine erzählenswerte Geschichte. Ich glaube, das finde ich, ist doch vielleicht eine gute Frage, die man sich an so einem Konzeptionstisch auch stellen kann. Ist es diese Geschichte wert, erzählt zu werden und warum? Und ich glaube dann, oder warum wollen wir diese Geschichte erzählen? Und ich glaube, dann kann man sich vielleicht auch darauf besinnen und sich dann klar machen, okay, das passt ins Star Wars-Universum und so weiter. Klar, macht natürlich alles Sinn, muss man natürlich auch darauf achten. Aber hauptsächlich muss es etwas sein, was auch mir etwas gibt. Und wenn letztendlich das, was dabei rauskommt, ein 2D Metroidvania Star Wars ist, in dem ich mit einem Lichtschwert irgendwie so um mich haue, dann würde ich sagen, ja, meinethalben, klar.
Ja, das ist ja genau das, was ich gemeint habe. Also,
ja, ja.
Es braucht nicht nur diese Hülle, so hier guck mal, da steht Star Wars drauf und wir haben irgendwelche Skins quasi, sondern es muss irgendwas dahinter stehen. Und wenn es eine Reproduktion von bereits Bekannten ist oder halt, wie gesagt, eine Geschichte, die zufällig auch im Star Wars-Universum spielt, wo man aber sagen würde, wenn ich das jetzt alles mal wegnehme, ist das noch eine gute Geschichte.
Ein Knights of the Old Republic, also ein Open-World-Star-Wars-Rollenspiel, das vielleicht sogar, ich stelle mir das so vor, stell dir mal vor, sowas wie, ich weiß nicht, ob es das, möglicherweise gab es das schon, ich bin einfach nur blöd, aber ein Star-Wars-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, so Final-Fantasy-Style oder Persona-Style, ja, so, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
Ja, mit so einer Party. The Republic ist jetzt ein, ja, das war das rundenbasiert.
Ich weiß nicht, wie wieder die Kämpfe ablaufen. War es nicht ein Action-Rollenspiel?
Ja, so Action-Rollenspiel. Du klickst halt Sachen an, die dann gemacht werden. Das ist ein bisschen wie, jetzt werde ich wahrscheinlich gesteinigt, Warcraft.
World of Warcraft.
Ja.
Ach, wie World of Warcraft, wie so ein MMO.
Mhm. Ja, aber halt ohne MMO. Also du klickst halt Sachen an und dann macht die Figur, dass du...
Okay, du drückst, hast also Shortcuts zu deinen Fähigkeiten und all
solche Geschichten. Ja, also soweit ich es jedenfalls erinnere, ich habe es jetzt leider für die Episode jetzt nicht nochmal gespielt.
Nee, ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Sollen wir damit vielleicht enden mit dem Aufruf und der Frage an euch, liebe Leute da draußen, wie könntet ihr euch ein Star-Wars-Spiel vorstellen, wenn ihr die Gelegenheit hättet, jetzt mal bei EA anzuklopfen oder bei DICE und einfach mal so einen Pitch auch mal loszuwerden. Schreibt uns doch euren Star-Wars-Pitch in die Kommentare.
Und insofern euch das gefallen hat und ihr unsere inhaltlichen Fehler nicht entdeckt habt, weil ich wette, ich habe irgendwo einen Fehler gemacht.
Ich werde bestimmt gescholten dafür, dass ich Star Wars
bei sowas habe. Wie Star Wars ist auch, also selbst Mark Hamill wird teilweise wahrscheinlich gescholten von wegen, ja nee, Luke Skywalker hat in Episode 568 von dem Comic genau das aber nicht getan oder gesagt, so ungefähr. Also niemand kann alles wissen, dementsprechend, falls ich irgendwo was Falsches erzählt habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Genau, was ich aber auch sagen wollte, falls euch das gefallen hat, dass wir mal über so einen Franchise bzw. so eine große Spiele-Reihe, Schrägstrich, Universum sprechen, dann sagt uns das gerne, weil es gibt natürlich auch neben Star Wars, wir hatten ja kurz irgendwie die Frage gestellt, was ist eigentlich mit Star Trek? Gibt es überhaupt Spiele und was passiert da eigentlich so? Zum Beispiel angerissen. Oder es gibt ja auch zum Beispiel...
Klar, es gibt Star Trek-Spiele.
Natürlich. Ja, genau, aber es gibt zum Beispiel auch Herr der Ringe und solche Geschichten. Da haben wir, glaube ich, aber beide keine Ahnung von.
Genau,
aber solche Dinge.
Also, Herr der Ringe habe ich schon viel mehr Ahnung von, tatsächlich.
Nee, tatsächlich gar keine. Da ist es dann wieder genau andersrum.
Viel mehr Herr der Ringe Ahnung und auch viel mehr Herr der Ringe Spiele gespielt.
Genau, falls ihr auf sowas weiterhin Lust habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Dann sprechen wir als nächstes über Herr der Ringe und ich spiele alle. Wie viele Spiele gibt es da dann?
Ach, ich weiß 50? Gar nicht, wie viele es gibt. Aber es gibt doch auch einige. 50 würde ich jetzt nicht von ausgehen, aber doch auch einige. Da gibt es tatsächlich sogar Herr der Ringe. Ja, genau. Herr der Ringe gibt es tatsächlich sogar. Ich weiß zwar den Namen nicht mehr, aber es gibt tatsächlich auch ein Herr der Ringe Rollenspiel, das so mit rundenbasierten Kämpfen.
Shadows of Mordor?
Na, das ist ja kein richtiges Rollenspiel in dem Sinne. Nee. Also das ist ja neu. Es ist schon ein bisschen älter.
Ja, dann gibt es eins auf der PlayStation 1.
Es gab diese Hack-and-Slash
die waren
auch sehr, also sehr unterhaltsam.
Bist du dir bewusst, dass wir gerade ins nächste Franchise
abreißen? Und dann gab es aber auch, ja pass auf, und dann gab es in der Herr der Ringe Rollenspiel, rundenbasiertes Rollenspiel. Und das müsst ihr, wenn ihr, liebe Leute da draußen, wenn ihr wisst, was ich meine, ein Herr der Ringe Rundenspiel, da war rundenbasiertes Rollenspiel. Da waren, glaube ich, die Figuren aus der Buch- beziehungsweise Filmreihe haben nur eine Nebenrolle gespielt. Man hatte sozusagen seinen eigenen Helden. Das war echt auch eine tolle Sache. Es gab auch noch Strategiespiele. Aber egal, bevor ich zu weit abdrifte, bedanke ich mich lieber ganz herzlich fürs Zuhören.
Und bevor EA anruft und die Idee hat, wir machen ein Herr der Ringe Star Wars Crossover Spiel, weil da kann man noch mehr Geld raus.
Gandalf wird mit so einem Lichtschwert. Naja, wenn euch, liebe Leute, da draußen diese Folge gefallen hat, dann unterstützt uns doch gerne. Das könnt ihr tun, indem ihr uns abonniert, bewertet und rezensiert, gerne auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ihr könnt uns Kommentare schreiben auf pixeldiskurs.de. Ihr könnt mir auch eine E-Mail zukommen lassen an simon@pixeldiskurs.de. Teilt diese Folge gerne auf Facebook und auf Twitter, damit sich die Reichweite der Leute, die uns allwöchentlich lauschen, etwas erweitern möge. Und wenn ihr uns ganz direkt und unmittelbar unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auch tun, indem ihr auf pixeldiskurs.de unten rechts einen charmanten Spenden-Button anklickt. Und wenn ihr mögt, hey, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Habt eine gute Zeit und bis dann.